Vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, vielleicht irgendwann mal einen Roman über den Kindertransport zu schreiben, aber das Thema ist einfach viel zu persönlich für mich. Und ich persönlich lese auch gerne Geschichten, wo ich weiß, das stimmt
Ja.
alles. Ist ja nochmal so eine extra Komponente dazu. Also ich könnte das nie als Roman schreiben.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ihr hört Deutsche Bestseller, der Podcast aus der Bücherwelt. Mein Name ist Andrea Wojtkowiak. Ja, und falls ihr euch jetzt gewundert habt, dass in letzter Zeit keine neuen Folgen kamen, das lag daran, mein Vater ist vor einigen Wochen gestorben und dann habe ich das Podcasten erstmal Podcast sein lassen und so, ja, einige Hobbys eben mal nicht gemacht. Aber jetzt, ja, ist immer noch schwierig, aber es soll jetzt wieder neue Folgen geben, weil ich ja doch Spaß dran habe, interessante Autoren kennenzulernen und das mich auch ziemlich abgelenkt hat. Ich war jetzt zum Beispiel auch auf der Frankfurter Buchmesse und habe da zwei tolle Autoren interviewen dürfen. Ja, deswegen wird es jetzt auch weitergehen. Allerdings mit einer kleinen Änderung. Ich bin ja ganz am Anfang richtig vorgeprescht und habe gesagt, ja, es gibt eine Folge wöchentlich und mir ist dann doch klar geworden, das schaffe ich leider nicht. Deswegen gibt es jetzt, das denke ich, ist durchaus realistisch, alle 2 Wochen ein Interview. Ich habe dann, wie gesagt, da schon ein paar noch so in petto. Und heute gibt es auch ein Interview mit einer sehr interessanten Persönlichkeit, einer noch sehr jungen Autorin, die ist in ihren 20ern, Mitte 20, Lilli Meyer, und hat aber ein Buch mit einem sehr ernsten Thema geschrieben. Es geht um die Kindertransporte während des Zweiten Weltkriegs, die gerettet wurden, indem sie in andere Länder, zum Beispiel nach England oder Frankreich, gebracht wurden, ohne ihre Eltern und dadurch eben überlebten. Lilly hat es ganz toll an einem persönlichen Schicksal erzählt, aber wie das Ganze gekommen ist, das erzählt sie euch natürlich gleich. Also viel Spaß beim Zuhören.
Deutsche Bestseller, deutsche Bestseller, deutsche Bestseller, Storyteller, deutsche Bestseller.
Also in unserer heutigen Folge geht es um ein Sachbuch zum ersten Mal. Das ist ja eine Premiere und diesmal bin ich bei Lilli Meyer. Hallo Lilli, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich, dass ich dabei sein kann.
Dein Buch ist ja dein Debüt. Du bist Historikerin und auch das Thema ist ein historisches mit dem Namen Arthur und Lily und du kommst in dem Titel vor, also auch in dem Buch. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
Genau, also das Buch heißt Arthur und Lily und ist schon vordergründig die Biografie von Arthur Kern in diesem Fall. Er war ein Holocaust-Überlebender, der als Kind in derselben Wohnung aufgewachsen ist wie ich, in Wien. Also er hat in den 30ern in dieser Wohnung gelebt und ich dann in den 90ern als Teenagerin quasi. Und also ich bin Historikerin und das Buch ist eine historische Biografie, aber ich komme eben auch darin vor, Arthur und Lilly. Es ist auch sehr journalistisch und teilweise auch sehr persönlich geschrieben, immer wenn es um Begegnungen gibt, die ich mit ihm hatte. Und es geht auch darum, wie quasi die Begegnung mit ihm mein Leben verändert hat.
Genau, und das erzählst du ja gleich im Prolog, dass ihr euch, also dass du 11 Jahre alt bist und Besuch bekommst aus Amerika, ganz aufgeregt bist, dein Zimmer schön aufgeräumt hast. Und ist da schon die Idee zu einem Buch gekommen oder wie war so dieser erste Besuch?
Also die Idee zum Buch ist nicht damals schon gekommen. Genau, ich war eben 11 Jahre alt. Ich war damals genauso alt, wie er alt war, als er sein Elternhaus verlassen musste. Man muss vielleicht dazu sagen, dass er auch der einzige Überlebende seiner Familie war. Also deswegen wollte er seine Wohnung auch unbedingt wiedersehen. Das war so der letzte Anknüpfungspunkt auch zu seiner Vergangenheit. Und ich bin ganz sicher jetzt nicht damals schon da gesessen und mir gedacht, ich schreibe ich mal ein Buch darüber. Aber ich bin durch diese Begegnung und weil ich dann auch an Schulprojekten teilgenommen habe, durch die Begegnung mit ihm mit Geschichte in Berührung gekommen. Und geschrieben habe ich eigentlich immer schon, komme aus einem schreibenden Elternhaus. Und ich würde sagen, ich bin wegen ihm Historikerin geworden. Und dann hat sich irgendwie das ergeben, dass ich habe das immer mitgetragen mit mir, diese Geschichte. Und ich finde es schwierig zu sagen, wann ich beschlossen habe, dieses Buch zu schreiben. Aber zum Beispiel so bei der Recherche dann im Rückblick ist mir aufgefallen, dass ich schon so die letzten 10 Jahre fast, wenn ich ihn getroffen habe, Tagebuch geschrieben habe. Und ich habe normalerweise nicht Tagebuch geschrieben. Also da war schon irgendwie so das Bedürfnis, das festzuhalten. Und das erste Mal über die Geschichte geschrieben habe ich dann 2013 an der Uni im Journalismusstudium. Und dann irgendwie hat sich das so natürlich entwickelt, dann kam so der Moment, wo man gesagt hat, ja, jetzt muss es ein Buch werden.
Genau, das muss man noch dazu sagen, du hast Geschichte studiert und Journalismus, also passt beides perfekt zusammen. Aber also diese Geschichte hat dich dann begleitet, seit du 11 bist im Prinzip, ne?
Genau, also diese Begegnung hat wirklich mein Leben sehr beeinflusst. Ich meine, vielleicht wäre ich sonst auch Historikerin geworden, aber ich kann es gar nicht sagen, weil ich war einfach 11 Jahre alt und bin dadurch mit dem Holocaust und mit ihm eben in Berührung gekommen. Und es ist auch im Buch dann genauer beschrieben, aber quasi dadurch, dass er mich kennengelernt hat, durch eine sehr verrückte Reihe an Zufällen, fast schon schicksalshaften Zufällen, ist quasi das verloren geglaubte Erbe seiner Eltern wieder aufgetaucht. Und dadurch war unsere Freundschaft irgendwie auch immer schon aufgeladener, als wenn er jetzt wirklich nur einmal irgendwie gekommen wäre und wir halt Kaffee und Kuchen getrunken hätten. Und über die Jahre haben wir uns dann eben sehr oft gesehen, dann war ich auch bei ihm auf Besuch und dann habe ich eben angefangen, Geschichte zu studieren. Und er hat auch noch eine sehr außergewöhnliche Rettungsgeschichte, war eins von nur 15.000 jüdischen Kindern, die auf einem Kindertransport gerettet werden konnten. Also das sind Kinder, die alleine von ihren Eltern ins Ausland geschickt wurden, nach England oder in seinem Fall nach Frankreich. Und da habe ich dann an der Uni schon dazu angefangen, dazu zu forschen. Anfangs noch nicht spezifisch über ihn, aber dann zum Master eben auch schon quasi anhand seines Beispiels. Und dann, als ich fertig war mit der Uni, habe ich dann das Buch geschrieben.
Und was hat denn der Arthur gesagt? Also du warst ja oft da, hast ja auch in New York dann auch recherchiert. Also er lebt ja jetzt in Amerika, muss man dazu sagen. Oder lebte, ist ja mittlerweile gestorben. Was hat er dann so gesagt, dass du dann so in seiner Familiengeschichte gegraben hast im Prinzip?
Also er fand das ganz wunderbar und also man muss wirklich sagen, er ist ein ganz offener Mensch gewesen. Wie du gesagt hast, er ist vor 2 Jahren gestorben, hat also nicht mehr miterlebt, dass das Buch erschienen ist, was wirklich sehr traurig war. Aber er wusste, dass ich es schreibe, fand das wirklich auch ganz toll und hat mir dann auch so am Sterbebett das Versprechen abgenommen, dass ich das Buch auf Englisch übersetze, damit seine Familie lesen kann. Mhm. Weil die sind wirklich mega aufgeregt über dieses Buch und finden das wirklich ganz toll, aber es kann halt keiner von ihnen lesen. Das heißt, es ist jetzt das Nächste, was ansteht, es auf Englisch zu übersetzen. Mhm. Aber er war wirklich sehr offen und seine ganze Familie hat mich mit offenen Armen irgendwie willkommen geheißen. Und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, wann jetzt dieser Zeitpunkt war, aber er und seine Frau haben dann auch angefangen, mich als ihre Austrian Granddaughter immer vorzustellen, also als die österreichische Enkeltochter. Und das große Glück war halt, dass seine echten Enkelkinder da auch kein Problem damit hatten. Und ich auch nach seinem Tod noch sehr eng befreundet bin mit der Familie.
Jetzt könnte man ja denken, man will so eine Familiengeschichte schreiben. Und dann findet man irgendwie keinen Verlag, der das auch so spannend findet wie man selber. Aber du hast einen Verlag gefunden, nämlich einen Heine Verlag, also auch keinen kleinen. Wie bist du das so angegangen? Hast du schon was geschrieben gehabt? Hast du den Verlag direkt kontaktiert? Oder bist du als Historikerin, hat man da schon irgendwie Connections? Wie hat das funktioniert?
Ja, also als Historikerin hat man eher keine Connections. Also wie ich auch sage, also wie du vorhin auch gesagt hast, es ist ein Sachbuch. Im Fachjargon heißt dieses Buch ein populäres Sachbuch. Mhm. Das ist irgendwie mal eine sehr seltsame Bezeichnung finde. Was einfach auch, ich sage immer, es ist geschrieben wie ein Roman, aber es stimmt einfach alles. Mhm. Und das ist jetzt sicher auch ein Buch, also das ein, sag ich mal, ein historischer Wissenschaftsverlag hätte das nicht gedruckt. Also es ist ja, dafür komme ich viel zu sehr vor. Es ist viel zu persönlich in diesem Sinne. Obwohl natürlich alles stimmt. Also es ist, ich meine, es ist perfekt recherchiert, es ist alles belegt, aber es ist schon sehr persönlich. Ich habe tatsächlich in New York, damals an der Uni, die ersten zwei Kapitel geschrieben, auf Englisch. Musste das dann quasi rückübersetzen ins Deutsche. Bin dann zurückgekommen, das war eben 2017 dann. Und dann war so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, okay, also irgendwann in den nächsten paar Jahren will ich dieses Buch schreiben. Und dann war es aber ja so, dass 2018, 2019 jetzt, ist das Gedenkjahr, ist 80 Jahre Kindertransport. Dann 2018 war 80 Jahre Anschluss Österreichs, jetzt im Herbst ist dann 80 Jahre Kriegsbeginn. Und es sind eigentlich die einzigen Jubiläen, die es gibt in den nächsten 10 Jahren. Verlage mögen Jubiläen und Menschen auch. Also habe ich mir gedacht, ja, wenn du es schreiben willst, dann musst du es eigentlich wirklich jetzt schreiben. Und habe dann eben ein Exposé geschrieben. Ein Sachbuchexposé ist ja sehr umfangreich, also schreibt man schon sehr detailliert, was man vorhat, mit diesen 2 Kapiteln. Und habe es dann an Agenten geschickt. Also ich habe mir eine Agentin gesucht, habe auch wirklich sehr schnell eine gefunden, mit der ich wirklich wahnsinnig glücklich bin. Christine Proske von Ariadne Buch. Die macht nur Sachbücher und ist eben auch sehr international. Und am Anfang war wirklich noch nicht mal die Entscheidung gestanden, ob ich es auf Deutsch oder auf Englisch schreibe. Okay. Ich persönlich finde auch, ich schreibe auf Englisch besser. Und dann hat sich es aber irgendwie eben angeboten mit diesen deutschen Gedenkjahren. Und dann ging das ganz schnell. Also ich hab das eben Christine angeboten, irgendwie an einem Freitag. Dann haben wir uns ein paar Tage später getroffen. Eine Woche später war ich bei ihr unter Vertrag und 6 Wochen später hatte ich den Buchvertrag mit Heine.
Wow, davon können andere Autoren nur träumen. Das ging ja wirklich ratzfatz. Aber auch wie du gesagt hast, also mit den Jubiläen wahrscheinlich, das hat mit reingespielt, ne, dass man das so ein bisschen besser, sage ich jetzt mal, vermarkten kann. Ist ja ein Buch, ne? Ist ja was ist ja deine Arbeit, willst ja auch Geld damit verdienen. Aber die Zusammenarbeit schien mir auch recht fruchtbar, oder? Also es macht wohl Spaß.
Genau, ja, also, und es ist eben. Wir sind jetzt auch an diesem Punkt angekommen, wo es eben kaum noch Holocaust-Überlebende gibt. Mhm. Also wo man sich überlegen muss, wie schreibt man jetzt über dieses Thema und wie, ich finde, man kann trotzdem immer am Einzelschicksal eine Geschichte packender beschreiben, emotionaler beschreiben, als wenn man jetzt nur so die großen Überblickswerke schreibt. Mhm. Und wie du auch weißt, weil du es ja gelesen hast, also es kommen schon sehr viele andere Menschen außer AFA auch vor und man kann auch nicht seine Geschichte beschreiben ohne die ganzen Organisationen und Hintergründe und Hilfsmittel, die da noch beteiligt waren. Und ich glaube, ihm wäre es auch sehr wichtig gewesen, dass eben auch viele seiner Freunde vorkommen und deren Erfahrungen. Also es geht schon gesamt auch um den französischen Kindertransport, aber eben anhand dieses Einzelschicksals. Und dann ist eben diese Verbindung, bin halt ich eben. Und auch in meinem Plan bin ich immer schon vorgekommen, also eben im Prolog und im ersten Kapitel merkt man das ja auch schon, dass ich vorkomme, dass das Buch auf 2 Zeitebenen geschrieben ist, zwischen denen ich auch springe, also dieser historischen Ebene seiner Biografie und der, sag ich mal, Gegenwartszeitebene der letzten 16 Jahre, seit ich ihn kenne. Und es war dann der Verlag, der aber gesagt hat, er will sogar, dass ich noch mehr vorkomme, der dann ja auch mein Cover, also mein Foto auf das Cover getan hat, mein Name kommt im Titel vor, weil es einfach darum geht, was ist jetzt der persönliche Bezug? AFA kann nicht in Talkshows gehen und Interviews geben, also man muss das irgendwie jetzt, Verlag will ein Buch ja auch verkaufen, also wie verkauft man es über quasi die Freundschaft, die Beziehung zu mir? Und deswegen bin ich dann eigentlich noch mehr in das Buch hineingekommen. Mhm. Aber also es gab auch mal Leute, die gesagt haben, ich soll das auch als Roman schreiben, mit Romanen verdient man mehr Geld. Und vielleicht, ich kann mir schon vorstellen, vielleicht irgendwann mal einen Roman über den Kindertransport zu schreiben, aber das Thema ist einfach viel zu persönlich für mich. Und ich persönlich lese auch gerne Geschichten, wo ich weiß, das stimmt alles. Ja. Ist ja nochmal so eine extra Komponente dazu. Also ich könnte das nie als Roman schreiben.
Ja, ich finde, das wäre dann auch verschenkt, das Thema, weil einfach, du hast auch so viele Infos, du hast ja überall recherchiert, du hast in Frankreich recherchiert, in New York, in Deutschland natürlich auch, weil du hier studiert hast. Und du hast gesagt, das ist ein populäres Sachbuch, wird es genannt. Ich würde es eher so Reportage nennen, weil da ist ja, stimmt ja auch alles und es ist einfach so diese persönliche Komponente, wie man es selber erlebt. Also ich fand es auch sehr schön, weil es eben auch journalistisch geschrieben ist, nicht so trocken, wie manchmal, ich will jetzt Historikern nicht zu nahe treten, aber wie es manchmal passieren kann. Ja. Und gerade diese Geschichte, hast du auch recht, also das wäre eigentlich verschenkt für einen Roman, finde ich, weil auch der Arthur auch so eine spannende Persönlichkeit ist. Der ist ja jetzt nicht einfach nur dann gerettet worden und war in Amerika, sondern er war Raketenwissenschaftler dann oder Ingenieur, hat dann auch seine Frau Trudy getroffen, total spannend. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen erzählen. Das fand ich auch. Also, er hat ja schon so ein Leben im Prinzip, wie man sich's ausdenken könnte in einem Roman.
Ja, also ich denke mir auch mal, auch wenn man das Buch liest, wenn das jetzt ein Roman wäre, dann würde sicher ein Kritiker oder Leser sagen, ja mein Gott, also so viel Zufälle kann es aber nicht geben im Leben. Also jetzt fängt sie aber an zu übertreiben. Aber es stimmt ja alles und das Leben schreibt einfach die verrücktesten Geschichten. Und wie du sagst, Arthur war Raketeningenieur, also war... Also hat für eine Firma gearbeitet, die für die NASA gearbeitet hat, war an der Mondlandung beteiligt.
Das ist schon echt verrückt, also das ist, ne?
Ja, also er hat sogar richtig so eine Urkunde, so den Apollo Achievement Award. Den hat jeder gekriegt, der an der Mondlandung beteiligt war. Und das ist auch zum Beispiel, es war mir persönlich wahnsinnig wichtig, dass dieses Buch nicht 45 aufhört. Sehr viele Biografien und wirklich sogar auch Autobiografien von oder über Holocaust-Überlebende hören 45 auf. Gerade Autobiografien, diese Menschen haben die geschrieben in ihren 70ern, 80ern. Also ist ja nur so ein Teil ihres Lebens. Arthur war 17, als der Krieg aus war. Also ich kann auch nicht aufhören, sein Leben zu erzählen. Und das ist vielleicht auch so ein Unterscheidungsmerkmal, was jetzt auch mein Buch von der großen Masse an vielen Holocaust-Büchern unterscheidet, ist, dass es hört eben nicht 1945 auf, es hört 2015 auf. Also sehr, sehr viel später. Mir war es auch wichtig zu zeigen, was macht man mit dieser Erfahrung, wie lebt man mit der weiter. Was man vielleicht hier also als Hintergrundinfo sagen muss, eben Arthur war von einem Kindertransport in Frankreich und die Kinder waren dort in Kinderheimen untergebracht, deutsch-jüdischen Kinderheimen. Und dort hat sich ein wahnsinniger Zusammenhalt entwickelt. Die haben sich immer als Familie gesehen und das blieben sie den Rest ihres Lebens. Und die haben dann in Amerika wurden sie zwar aufs ganze Land verteilt, aber die haben sich alle wiedergefunden und waren eine Familie. Lebten auch so ein enger Kern von so 20 Menschen, lebten alle in Los Angeles, Hanukkah, Thanksgiving, all diese großen Feiertage, die feierte der Mann dann gemeinsam. Und als man dann Kinder bekommen hat, waren das die Onkel und die Tanten für die eigenen Kinder. Also das ist doch wahnsinnig schön. Und auch dann eben zu erzählen, wie erfolgreich diese Kinder wurden. Arthur ist bei weitem nicht der einzige. Von diesen 15.000 Kindertransportkindern haben 3 einen Nobelpreis gewonnen. Also es sind einfach auch alles beeindruckende Dinge. Und natürlich war auch nicht alles rosig, also natürlich musste man auch den Tod der Eltern verkraften und auch psychologisch damit umgehen, aber auch das finde ich wieder spannend zu zeigen, wie das geschehen ist. Und gerade dieser Familienaspekt ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich, sage ich mal, so gut aufgenommen wurde von ihm und seiner Familie, weil das ist einfach eine Familie, für die Verwandtschaft noch nie bedeutet hat, dass man blutsverwandt ist, für die Familie immer ein anderer Begriff war. Das heißt, vielleicht konnte man dann eben auch besonders gut die Austrian Granddaughter werden, weil man nicht der Erste war, der mit dem man nicht verwandt war. Und wie du vorhin auch so ein bisschen gesagt hast, ja, also es heißt offiziell populäres Sachbuch. Es ist geschrieben wie eine Reportage. Ich habe es auch geschrieben wie eine Reportage und ich finde es auch lustig. Also es gab mal so eine, in Österreich, es gibt eine Zeitung, die heißt Österreich, da ist eine Kritik erschienen. Man weiß eigentlich gar nicht, was es ist. Also es ist Biografie, Autobiografie, Roman, Reportage, aber es ist eigentlich auch egal. Es ist gut geschrieben und es ist spannend. Und das hat mich eigentlich sehr gefreut, weil das stimmt natürlich genau. Und ich finde ein schönes Beispiel, das sieht man alles schon gleich im ersten Kapitel, sind eben diese Zeitsprünge, die ich verwende und wo man das eben sehr schön illustrieren kann, ist zum Beispiel, ich habe interviewt seinen Cousin, Dr. Otto Kernberg, weil das der einzige Mensch, der ihn noch kannte als Kind in Wien, die sind gemeinsam dort aufgewachsen. Dr. Otto Kernberg wird jetzt den meisten Menschen nicht sagen, aber manchen schon. Im medizinischen Bereich ist er eine Koryphäe, gilt als der moderne Sigmund Freud. Und also so, wenn man Psychiater trifft, die zucken immer total aus, dass ich Otto Kernberg getroffen habe. Und ich meine, der ist halt fast 90, arbeitet immer noch, hat da in Manhattan seine Praxis in so einem vergoldeten Haus gegenüber der Grand Central Station und ist total schrullig. Und hätte ich jetzt das Buch rein wie eine Biografie geschrieben, rein chronologisch, hätte ich ja nichts davon verwenden können. Ich hätte nur die Informationen verwenden können, die er mir tatsächlich erzählt hat, über die Kindheit. Aber all diese Begegnungen wären weggefallen. Ich bin dann auch Arthurs Fluchtroute nachgereist.
Ja, das fand ich auch so spannend. Ich muss ja auch sagen, ich war ja auch bei einer Lesung und da hast du das ja auch so ein bisschen erzählt. Und es ist natürlich auch mal schön, du hast natürlich Bilder von überall, weil du ja auch da vor Ort warst. Kannst du so ein bisschen erzählen, also du bist ja die Fluchtroute praktisch so entlang nach Frankreich und dann nach Amerika. Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis du so den ganzen Materialien zusammengefunden hast?
Die Materialien habe ich sehr lange. Und es ist ein bisschen schwierig zu sagen, um es genau einzugrenzen, weil ich eben dann auch an der Uni schon zu den Kindertransporten geforscht habe. Anfangs eben allgemein, dann zu den nachwirkenden Kindertransporten, also eben auf die Zeit nach 45. Meine Masterarbeit war über die französischen Kindertransporte anhand von Arthur Kern, ging aber nur bis 1941, weil dann war die Seitenzahl erreicht. Das war der Hauptgrund. Und dafür war ich wirklich sehr lange in sehr vielen Archiven, wie du gesagt hast, also in New York sehr viel, in Washington im Holocaust-Archiv sehr viel, in Wien natürlich, weil er aus Wien war. Und dann hatte ich wirklich noch tausende Seiten Material. Und es war furchtbar, dieses Gefühl. Also ich war dann wirklich froh, dass ich das Buch schreiben konnte. Und ich habe wirklich alles im Buch erzählt, was ich erzählen wollte. Konnte alle Informationen unterbringen. Mhm. Aber was dann so ein großer Unterschied ist, eben, ich bin eben dieser Fluchtroute nachgereist. Also ich bin nicht nur auf diese Akten und die Quellen und die Briefe und alle historischen Dokumente. Ich bin ausgegangen von Wien natürlich, dann eben um Paris, an diese ersten Kinderheime, dann nach Südfrankreich, nach Limoges, wo als die Deutschen kamen, als Frankreich erobert wurde, flüchtete man nach Limoges. Und dann kam er eben nach New York, dort bin ich dann auch halt an all die Orte, wo er gelebt hat, an auch das erste Kinderheim, dann die Pflegefamilie, an all die Orte, wo er eben war. Und das sind auch wieder die verrücktesten Begegnungen gewesen. Ich meine, du lachst schon. Also
ich kann mich noch an die Lesung erinnern. Das war so nett einfach, was du da so, dass du andere aufgeklärt hast, was da eigentlich war und so.
Ja, also ich sage, bei der Lesung zum Beispiel, also ich lese ja sehr viel und da nehme ich eben auch Fotos davon mit, wie du ja weißt. Also ich lese nicht nur historisch, ich erzähle eben auch, wie es für mich war. Und die eine Geschichte, die ich dort eben gerne erzähle, ist, wie ich bei der Polizeistation war bei Paris. Das war früher eins dieser Kinderheime. Und dann bin ich an dieser Polizeistation, war auch gar nicht so einfach, die zu besuchen. Frankreich herrschte Notstand wegen der Terroranschläge. Also man kann ja nicht einfach in eine Polizeistation gehen, anfangen Fotos zu machen. Also das war ganz offiziell vom Innenministerium genehmigt. Musste durch mehrere Instanzen, aber wurde dann genehmigt. Und als es dann genehmigt war, fanden sie es aber auch so aufregend, dass eine Historikerin sich ihr kleines Kommissariat anschaut, dass sie einen Polizeifotografen mitgeschickt haben. Und tatsächlich einen Polizisten, der Englisch konnte. Das war die größere Hilfe. Und der erste Unterschied, sage ich mal, ich verstehe auch nicht, warum das nicht mehr Historiker machen. Also rein einfach auch verständnismäßig, wenn man immer nur Beschreibungen gelesen hat, zum Beispiel von 10-Jährigen, von diesen Kindern, dann glaubt man ja auch, das sei eine Burg von der Größe. Und ich meine, es war eine Villa, aber es war keine Burg. Also man kann es besser einschätzen. Und diese Polizisten, die hatten wirklich überhaupt keine Ahnung von der Geschichte dieses Gebäudes. Null. Und es waren so, dass diese Polizei, die man bei Großeinsätzen nach Paris schickt, also die liefen da in ihren Springerstiefeln und in ihren schusssicheren Westen herum und waren alle sehr französisch, also jeder hat mir die Hand geküsst. So, bonjour, madame. Aber hatten keine Ahnung. Und dann hatte ich halt Fotos mit und habe ihnen eigentlich erzählt, wie das hier war früher und wie eben diese historische Geschichte ist und die Hintergründe. Und es war nicht nur ein Kinderheim, es war ein Flüchtlingsheim, weil Frankreich die Eltern nicht reingelassen hat, nur die Kinder. Mhm. Also das sind natürlich auch alles Hintergründe, die auch heute ja noch immer von politischer Bedeutung sind. Und man kann auch eben aus der heutigen oder nicht mehr ganz aktuellen sogenannten Flüchtlingskrise viele Vergleiche ziehen oder viele Lehren aus dem Kindertransport. Also man kann das schon sehr schön vergleichen. In England waren die Kinder in Pflegefamilien und in Frankreich waren sie eben in diesen Heimen. Das waren deutsch-österreichische Heime mit einem sehr, sehr fortschrittlichen Lehrer, Ernst Papanek, über den ich auch sehr viel schreibe. Das ist wirklich ein beeindruckender Mensch, der sehr reformpädagogisch gearbeitet hat mit diesen Kindern und sie in Wahrheit therapiert hat, ohne dass sie das wirklich mitgekriegt haben. Und wenn man dann eben die Erwachsenen vergleicht, 40, 50 Jahre später, konnten diese Frankreich-Kinder, die eben auch gemeinsam das alles durchgemacht haben, in dieser engen Familie, wie sie es selber immer sagen, konnten viel besser mit den Erfahrungen umgehen als die Kinder in Pflegefamilien. Und man sagt oft, Familie ist das Beste für ein Kind. Ja, aber wenn man die Sprache nicht spricht und die Kultur nicht versteht und mit ganz alleine gelassen wird in dieser Familie, ist es tatsächlich eben nicht so. Geht es diesen Kindern in dieser Heim, in dieser Gemeinschaftsunterkunft sehr viel besser? Mhm. Und ich denke mir oft heute eben mit minderjährigen Flüchtlingen, also wir tun oft so, als müsste man das Rad neu erfinden. Aber es ist nicht die erste Flüchtlingskrise. Es gab schon welche und wir ziehen eigentlich nie Lehren daraus. Wir schauen uns nie dieses historische Beispiel an.
Ja, eigentlich schade. Aber so ein bisschen Aufklärungsarbeit hast du ja in Frankreich geleistet. Das nächste ist dann auf Französisch übersetzen, oder?
Ich fände es sehr schön, ja. Also, weil das ist auch in Frankreich überhaupt nicht bekannt. Mhm. Also selbst in der jüdischen Gemeinde in Frankreich, Menschen, die es wissen könnten. Also diese Hilfsorganisation, die heißt OSE, OSE, die gibt es heute noch, die kennt auch niemand. Mhm. Und das ist eigentlich auch erstaunlich, also das ist wirklich nicht mehr so, die jüdischen Gemeinden das kennen.
Mhm. Spannend. Aber vielleicht noch zu deiner Frage, warum machen das nicht mehr Historiker? Ich glaube, das ist auch einfach unglaublich aufwendig, oder, was du da gemacht hast?
Es war sehr aufwendig, aber es fühlte sich nicht aufwendig an. Also gerade dieses Nachreisen. Man hat eben die verrücktesten Begegnungen. Also ich meine, es war ja nicht die einzige. Im Buch schreibe ich viele dieser verrückten Begegnungen. Und ich meine, ich habe auch viele Historiker interviewt. Also das ist einfach auch, ich finde, das macht es auch für den Leser einfacher, wenn man nicht aus Büchern zitiert, sondern aus Gesprächen mit Historikern. Und da habe ich auch eben eine in Paris interviewt, die über diese Kinderheime forscht. Und ich meine, das sind 15 Minuten entfernt. Also es ist kein Aufwand, aber die war noch nie dort. Und da frage ich mich dann, warum eigentlich?
Ja. Die Frage werden wir jetzt nicht beantworten können. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Das Buch hat mich, blätter gerade, 384 Seiten. Das ist ja für ein Sachbuch, auch ein populäres Sachbuch, schon ziemlich dick. War das von Anfang an so geplant oder bist du dann so gekommen, oh, jetzt ist es ein bisschen länger geworden?
Also erstens, es hat sehr viele Bilder, okay? Ja. Es ist nicht nur Text, es hat über 70 Bilder.
Okay, die sind aber so in der Mitte hier, die werden
nicht dazugezählt. Nee, auch im Text, also...
Aber die in der Mitte, alle, die werden nicht dazugezählt.
Ja. Nee, da gibt es noch die 32 Seiten Bilder, aber es sind auch im Text Bilder. Ja, also es war nicht ganz so lange geplant, aber ich glaube, so geht es doch jedem Autor. Und dann, aber ich meine, im Lektoratsprozess habe ich dann selbst und dann auch die Lektorin schon noch einiges gestrichen, weil es natürlich, also es schadet ja nicht zwingend einem Buch, dass man streicht, dass man strafft. Aber es gab einfach wirklich sehr viel zu erzählen.
Ja, es ist lang, muss ich auch sagen, aber es hat keine Längen. Also man kann es wirklich schön lesen, wie gesagt, schön reportagig. So ein Thema hast du gerade auch schon erwähnt, wo du jetzt drüber schreibst. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das nächste Buch ist schon in Planung.
Ist vielleicht nicht ganz in Planung, aber also im Moment promoviere ich jetzt ja, also über jüdische Frauen, oder nein, andersrum, also über Frauen, die Juden gerettet haben im Holocaust, Jüdinnen und Nicht-Jüdinnen, weil einfach zahlenmäßig viel mehr Frauen Juden gerettet haben als Männer. Nur weiß das niemand. Wegen so Sachen wie Schindlers Liste, wo immer halt nur der Mann vorkommt und gar nicht das Ehepaar. Und das ist sicher ein Thema, aus dem man auch schön andere Bücher dann machen kann. Es sind einfach sehr beeindruckende Frauen. Und jetzt mal so ganz offen gesehen, ich lese ja wirklich sehr viel. Also ich bin, das Buch ist im November erschienen, ich bin immer noch ständig auf Lesereise, gehe auch sehr viel in Schulen. Mhm. Also das freut mich immer sehr, das bedeutet mir wirklich sehr viel und das Feedback der Schüler ist wirklich ganz toll. Mhm. Also wenn ich da vielleicht noch kurz was sagen kann, also die Lehre ist auch oft so, die hat so eine Lesung und auf die Schüler dann eine Stunde still sitzen und machen sich da so viel Sorgen. Und danach stellen die Schüler 50 Minuten Fragen. Also es ist wirklich beeindruckend und wirklich oft sehr viel inhaltlichere Fragen als vielleicht Erwachsene. Also nicht so die großen Fragen der Menschheit, aber sehr viel tiefgehendere. Und ich komme gerne in jede Schule.
Ja, also du bist viel unterwegs.
Sehr viel unterwegs.
Kann man auf Facebook sehen, auch auf Instagram immer genau. Mal wieder, wo du da unterwegs bist. Hast du auch eine Webseite? Oder?
Genau, ich habe auch eine Webseite, einfach lilimeier.wordpress.com. Aber die Facebook-Seite heißt Arthur und Lilly. Auf Instagram heiße ich lilimeier_Arthur. Also man findet mich, wenn man es schafft, Lilly zu schreiben, mit Doppel-L und Y.
Ich verlinke das auf jeden Fall auch. Genau. Aber was macht denn am meisten Spaß? Hat das Schreiben am meisten Spaß gemacht oder das Recherchieren oder jetzt das Lesen, darüber sprechen?
Es sind einfach so grundverschiedene Erfahrungen. Also ich recherchiere schon gerne, ich bin gerne im Archiv, ist aber einfach körperlich wahnsinnig anstrengend. Also gibt es immer so viele Vorurteile, Historiker haben ja nichts zu tun, die lesen ja nur. Also ein Archiv, da darf man ja in der Regel nichts trinken. Sie sind in der Regel sehr kalt, um die Archivalien zu schützen. Okay. Und meistens ist es halt auch so, dass irgendwie so da wie in New York, dass halt das Archiv ist im vierten Stock und der Spind, wo dann dein Essen und dein Trinken steht, ist im Erdgeschoss und die haben nur so begrenzte Öffnungszeiten. Also man versucht dann also durchzupowern. Also es ist einfach sehr anstrengend. Und glücklicherweise bin ich immer so der Typ, ich finde meistens in den ersten 2 Tagen irgendwas total Aufregendes. Also in New York zum Beispiel habe ich ihm einen Brief von Arthurs Eltern an Ernst Papanek gefunden, an diesen Lehrer. Was dann auch wieder ein bisschen traurig war, weil das wäre, Arthur wusste davon nichts. Also das wäre wirklich etwas gewesen, was ich gerne mit ihm geteilt hätte. Mhm. Aber es war auch sehr aufregend. Und das powerte ich dann da so durch. Und dann schreiben ist halt was sehr, sehr Einsames vielleicht ein bisschen. Verbringt sehr viel Zeit mit sich selber, obwohl ich das ja dann versuche, ein bisschen aufzulockern, indem ich in einer Schreibgruppe bin. Aber es ist dann schon natürlich was sehr, sehr kopflastig, sehr, sehr intensiv. Also ich habe mich wirklich leer geschrieben gefühlt am Ende. Und jetzt ist es einfach das komplette Gegenteil. Also jetzt bin ich halt, wie gesagt, wirklich sehr viel auf Lesungen und diese Schullesungen, ich meine, da hast du dann 100, 120 Schüler, kommst einfach auch ins Gespräch mit den Menschen, lernst die verrücktesten Orte kennen, also ich war so in Bopfing in Oberndorf und in Seeheim, Jugendheim, also ich finde die Namen schon alle so toll.
Und so viele Menschen plötzlich, ja?
Ja, so viele Menschen und die auch so viel mit dir reden wollen und das ist ja wunderbar und aufregend, aber es ist ganz was anderes. Mhm. Und da vielleicht zurückgehend zu der Frage, die ich vorhin nur halb beantwortet habe, bei diesen Lesungen, da merke ich ganz stark, dass die Leute immer mehr über Ernst Papanek wissen wollen. Also über diesen Lehrer, der auch selber eine faszinierende Geschichte hat, also war politischer Flüchtling, musste fliehen, es gab ein Todesurteil gegen ihn, dem er gerade noch entkommen ist und hatte sogar ein Visum nach Amerika, das er dann freiwillig aufgegeben hat, um in Frankreich bei diesen Kindern zu bleiben. Und hat dort dieses faszinierende, sehr vielfältige pädagogische System entwickelt. Und genau, also wenn ich mir so zeitmäßig und andere Lebensumstände mäßig es aussuchen könnte, wäre das, glaube ich, das nächste Buch, das ich gerne machen würde. Mhm. Weil einfach ich merke, dass so ein Interesse an ihm ist. Und ich schon auch finde, dass man da wieder sehr schön diesen Gegenwartsbezug sehen kann, weil ich finde, aus seiner Arbeit kann man sehr viel lernen, dass wir heute noch eine fortschrittliche Schule und eine fortschrittliche Flüchtlingsschule sowieso.
Aber auch spannend, dass über so eine Zeit, über die so viel geschrieben und gesprochen wurde, nicht alles bekannt ist, oder? Weil wahrscheinlich über ihn gibt es auch nicht so viel.
Also über ihn gibt es so eine Doktorarbeit, also quasi jetzt so populär, wie man wieder sagt, in der Öffentlichkeit, ist ja überhaupt nicht bekannt, das ist ja unverdient. Also ich finde, er verdient es, bekannt zu sein. Und also gerade diese Kindertransporte, ich meine, warum gibt es jetzt immer mehr Bücher? Also man sieht es auch, im Moment erscheinen ein paar Romane, die sich damit beschäftigen. Es sind halt die letzten Überlebenden, die es noch gibt. Also die Holocaust-Überlebenden sterben aus. Kinder sind die letzten, die es gibt. Und es waren entweder halt versteckte Kinder, wenn es ganz schrecklich war, Kinder im KZ, oder diese Kindertransportkinder. Und das ist natürlich ein Grund, warum diese Themen jetzt größer werden. Von den Kindertransporten weiß man erst seit den 90ern. Also so lange ist das noch gar nicht erforscht. Mhm. Also da gibt es noch viel.
Gibt es noch viel, was man erzählen kann. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Lesungen. Du liest viel an Schulen. Was haben denn da so für Fragen?
Genau, also ich finde auch, wenn man in Schulen liest, das ist halt das Publikum, das man eigentlich erreichen will. Weil auf allen anderen Lesungen ist die Tendenz alt bis älter. Also man freut sich, wenn unter 30-Jährige auf den Lesungen sind. Es ist einfach so. Und es sind natürlich alle Menschen, die sich sowieso schon dafür interessieren. Und in Schulen erreicht man jetzt einfach Schüler, die sich vielleicht noch nie damit beschäftigt haben.
Oder die auch gar nicht lesen, ne? Die vielleicht sich auch für Bücher interessieren dann.
Genau, ja. Und ich war zum Beispiel auch in meinen alten Schulen in Wien. Das war dann nochmal so der aufregende Aspekt. Aha, man kann Autorin werden, wenn man hier in die Schule gegangen ist. Aber die Fragen sind wirklich sehr, sehr inhaltsspezifisch. Also wenn ich vor Erwachsenen lese, da geht es oft um die emotionalen Auswirkungen oder die Lebenseinstellung oder wie sah Arthur die österreichische Politik. Und wenn ich vor Schülern lese, dann sagen die dann so, ja, sie haben da ganz, ganz am Anfang in einem Nebensatz den 12-jährigen Adolf Löw erwähnt, ein Freund von Arthur. Was passierte dann mit dem? Also viel, viel inhaltlicher. Mhm. Und was man auch dazu sagen muss, also Kindertransporte war für Kinder zwischen 2 und 16 Jahren. Und ich lese in der Regel so für 14-, 15-Jährigen. Das heißt, das sind ja welche, die fallen noch in diese Alterskategorie. Mhm. Und gerade dann auch so dieses, ich lese immer das Kapitel, wo er sich von seinen Eltern verabschiedet. Die zwar immer behaupten, das sei so eine Übergangslösung, aber es kommt schon so raus, dass ihm das klar ist. Also er stiehlt Ich lese immer diese Szene, wo er am Tag vor der Abreise ins Wohnzimmer geht und Fotos aus den Fotoalben stiehlt, weil er eben ein Andenken haben will und es ist tatsächlich das einzige Andenken an seine Familie, das er hat. Und dieses Verabschieden, also das ist auch so ein Punkt, wo die Schüler immer sehr, dass sie sehr mitnimmt. Mhm. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass natürlich in heutigen Schulen auch Flüchtlingskinder sitzen. Mhm. Manchmal wünsche ich mir, die Lehrer hätten es mir vorher gesagt. Also es kann natürlich sehr emotional werden für die, also dass man so ein bisschen ein Auge darauf hat. Und das ist lustig, die vergleichen das dann natürlich viel stärker mit ihren eigenen Erfahrungen. Und so ein Aspekt eben, wenn man auch die Kindertransporte vergleicht, ist, dass die in England kein Deutsch mehr konnten. Also weil die halt eben alle in diesen Familien untergebracht waren und die trafen dann ihre Eltern wieder und konnten kein Deutsch mehr. Und dann sage ich so als Positivbeispiel in Frankreich, die lernten schon Französisch, die gingen auch in französische Schulen, aber die waren in diesen deutschen Heimen und die konnten noch Deutsch. Und da war dann mal so eine junge muslimische Migrantin, ein ehemaliges Flüchtlingsmädchen, die dann auch gesagt, ja, aber es ist doch gerade gut, wenn man dann die Landessprache kann. Und die das halt vielleicht mehr aus der Gegenwartsperspektive sieht und nicht aus der 60-Jahre-Perspektive. Vielleicht triffst du deine Großeltern wieder und würdest gerne mit ihnen reden können. Also es trifft schon auch den Lebensalltag der Schüler. Und die Lehrer sind immer wahnsinnig beeindruckt von ihren Schülern auch. Also erstens, wie aufmerksam die zuhören und eben was sie dann für Fragen stellen. Und ich sage immer, wir brauchen da 2 Schulstunden, weil die Lesung ist nur der eine Teil und die Diskussion danach ist das viel Wichtigere.
Und ich glaube, da funktioniert auch einfach dieses Personalisierte, ne? Dass du auch ein Kind bist oder ne, dass du das erlebt hast und einfach diese persönliche Geschichte. Ich glaube, das interessiert ja Kinder dann auch viel mehr, ne?
Ja, und ich sage auch immer, also ich meine, ich bin jetzt 27, oder? Also ich sage mal, wenn ich mich nicht schminke, sehe ich aus wie eine Abiturientin. Also die Hemmschwelle ist natürlich auch niedriger. Und wie gesagt, ich habe eben auch diese Fotos dann mit von, wie ich jetzt in Frankreich bei der Polizei bin. Oder am Ende zeige ich immer Fotos von Arthur und mir und von seiner Familie und mir. Natürlich wäre es eindrucksvoller für die Schüler und wahrscheinlich auch wichtiger, wenn ein Überlebender bei ihnen sprechen könnte. Aber es gibt eben kaum noch welche. Und so sehen sie aber, wie die Begegnung mit einem Überlebenden mein Leben verändert hat. Und ich lese zwar eigentlich immer nur historische Stellen, aber ich erzähle zwischendurch immer wieder auch, was das jetzt mit mir gemacht hat. Und das ist dann natürlich schon auch irgendwie beeindruckend für Schüler. Und vielleicht auch inspirierend, einfach sich selber mehr auf solche Begegnungen auch einzulassen.
Aber auch für Erwachsene. Also mir ist es auch sehr gut gefallen. Also lesen, lesen, lesen. Ist es denn schon geplant, dass es bald auch auf Englisch kommt?
Also ich arbeite immer wieder daran. Also ich übersetze es selbst. Ich habe es auch angefangen zu schreiben auf Englisch. Und ich finde auch, wie ich gesagt habe, also ich persönlich finde, dass ich besser schreibe auf Englisch. Wenn man es vergleichen kann, ist das Buch sehr amerikanisch geschrieben. Vom Reportagehaften, das liegt mir einfach sehr. Und ich finde, man hat auch mehr Kontrolle, wenn man es selber übersetzt. Ich sag mal, für ein deutsches Publikum, da muss ich jetzt nicht, also wenn ich das Wort irgendwie Novemberpogrome sage, dann sage ich vielleicht noch, dass es allgemein Kristallnacht heißt, aber dann hat jeder sofort im Kopfkino die Bilder. Einem Amerikaner muss man dann vielleicht schon noch eine Seite mehr schreiben. Also ich finde, das ist gerade bei so Themen, also auch wenn es jemand anderer übersetzen würde oder auch ins Französische oder so, würde ich dann schon betonen, dass man bei manchen Sachen so einen Absatz dazu schreiben muss. Also man kann es nicht einfach wortwörtlich übersetzen. Es ist für ein deutsch-österreichisches Publikum geschrieben und wir haben natürlich ein ganz anderes Vorwissen.
Okay, dann erstmal vielen Dank für diese spannenden Sachen. Jetzt will ich aber von dir noch wissen, du liest sehr viel. Was hast du vielleicht noch für die Hörer so ein paar Lesetipps, was du denen mitgeben könntest?
Jetzt kommen die bösen Fragen. Lesetipps.
Es muss kein Sachbuch sein, es kann auch was anderes sein.
Okay. Also was ich aktuell lese, ist tatsächlich nämlich, also ist nicht Schindlers Liste, sondern das Buch, es heißt auf Englisch Searching for Schindler, dass dieser Autor, der Schindlers Liste quasi geschrieben hat, darüber geschrieben hat, wie es war, Schindlers Liste zu schreiben. Okay. Das ist quasi so ein bisschen, also er hat, was ich gemacht habe, auf 2 Bücher aufgeteilt. Schindlers Liste ist ein reines historisches Buch und dann hat er danach nochmal ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber das finde ich wirklich spannend, einfach auch wieder so, wie macht man das, wie waren diese Begegnungen für ihn? Das war natürlich zu einer Zeit, wo man noch nicht so oft Holocaust-Überlebende auch in den Medien oder so gesehen hat. Das fand ich ganz toll. Und was ich auch ganz toll finde, und ich weiß auch wieder nicht, wie es auf Deutsch heißt, man merkt, ich lese sehr viel Englisch.
Das macht nichts.
It's Call Me By Your Name. Das war ja letztes Jahr der Film.
Ja, genau.
Von André Ackermann. Und das ist ein Buch, das ist so gut geschrieben, dass man es teilweise zur Seite legen muss. Also die Sätze sind so schön, dass man nicht weiterlesen kann. Weil man das Gefühl hat, man muss diesen Satz jetzt mal so sacken lassen und würdigen. Und ich finde, es ist auch wunderschön verfilmt. Also es passt, hat mich gar nicht gestört. Ich habe zuerst den Film gesehen. Aber das ist wirklich, also geschrieben ist wahnsinnig toll. Und ganz lustig ist auch, ich habe versucht, während ich das Buch geschrieben habe, habe ich versucht, mehr Deutsch zu lesen, weil meine arme Lektorin musste eh schon viele Anglizismen aus meinem Text rauslektorieren. Und irgendwie auch so sehr schöne Sprache. Also ich habe ganz viel Hesse gelesen oder ich habe Kleiner Prinz gelesen auf Deutsch, während ich das Buch geschrieben habe. Einfach so diese schönen, klaren Sprachen. Das ist irgendwie... und jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr Krimis lesen.
Okay, hast du noch einen Krimi-Tipp? Ganz
schnell. Krimi-Tipp. Ich habe jetzt tatsächlich letztens 27 Bände einer Krimi-Reihe gelesen in 5 Wochen. Das geht, wenn man nicht mehr fernschaut. die heißt Deborah Crombie. Ist bei Goldman. Man darf sich nicht abschrecken lassen von den Covers, die das Gefühl erzeugen, es ist irgendwie so ein Küstenkrimi. Es spielt in London.
Okay.
Und das ist, also die 27 Bände, die ersten 2 sind noch nicht ganz so toll und dann geht's so richtig los und es ist so ein tolles Ermittlerpaar, das verliebt sich dann auch. Also das Privatleben.
Nicht spoilern.
Das war, glaube ich, sehr voraussehbar, dass die sich verlieben. Ja, genau, die habe ich irgendwie echt so runtergelesen. Das ist auch angenehm, das liest man einfach so weg. Mhm. Muss man sich nicht konzentrieren.
Wunderbar, dann erstmal vielen Dank und wer dich buchen möchte zu einer Lesung, kann das machen.
Immer gerne. Schulen, nicht Schulen.
Und du bist auch noch eine Weile unterwegs wahrscheinlich.
Genau, ja, also ich lese wirklich nicht ganz so viel wie am Anfang, aber ich lese immer noch sehr viel. Eben Deutschland, Österreich, Schweiz, quer durch. Und ich lese auch eben an, ich lese jetzt nicht nur in Buchhandlungen. Ich habe letztens nachgedacht, ich habe erst 2 Mal in der Buchhandlung gelesen. Also ich lese halt oft auch in so in jüdischen Gemeindevereinen oder in jüdischen Museen oder in Kirchen, in auch so evangelischen Einrichtungen. Also ist irgendwie ganz erstaunlich. Und auch erstaunlich viel gibt es Bürgervereine, die sich um aufgelassene Synagogen kümmern. Und die sind wahnsinnig engagiert. Also ich lese wirklich oft an vielleicht unbekannteren Orten, aber das ist eigentlich auch was Schönes und da kommt man auch viel mehr in Kontakt mit den Lesern. Also ich lese überall. Schreiben Sie mir.
Okay, also das war dann Lilly Meyer, der kurze Werbeblock von Lilly Meyer und ihrem Buch Arthur and Lilly. Vielen Dank, Lilly.
Dankeschön.
Das war Lilly Meyer mit ihrem wunderbaren Buch Arthur and Lilly. Ich habe es natürlich auch schon gelesen und es ist wirklich berührend. Es ist sehr gut geschrieben, sehr reportagig. Man ist da immer dabei. Dann gibt's die Fotos und auch wenn es jetzt so viele Seiten hat, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust bekommen habt zu lesen. Alle Infos und die Links zu den Lesetipps von Lilly findet ihr natürlich auf meiner Webseite unter deutschebestseller.podigy.io. Und nächste Woche geht's dann wieder mit Belletristik weiter und dem ersten Autor, den ich interviewt habe. Tatsächlich bisher waren es nur Autorinnen und ein Friseur. Und nächstes Mal gibt's dann auch einen Autor, der seinen Debütroman vorstellt. Bis dahin, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao, Servus.
Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Storyteller. Deutsche Bestseller. Wir lesen gern, wir lesen jederzeit. Wir werden klüger, werden gern gescheit. Wir sind zu einem guten Buch bereit. Wenn die Sonne scheint, wenn's regnet, wenn es schneit, ist Lesezeit. Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Deutsche Deutsche Bestseller Storyteller. Deutsche Bestseller. Wir lesen drin, draußen, auch in der Natur. Verfolgen die Geschichten, folgen einer Spur. Tauchen in fremde Welten einer Kunstfigur ein und wieder auf und fragen uns auch mal, wer macht das nur? Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Storyteller. Deutsche Bestseller.